Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Den Schulalltag von Kindern in verschiedenen Ländern zeigen Clara Scharksmeier und Pauline Pete in ihrem Kinderbuchdebüt »Heute gehe ich in die Schule«. Die Schwedin Ellen Heck erzählt in ihrem Sachbuch »Sex – eine Kulturgeschichte der Sexualität«. Und wir gratulieren dem Grundgesetz zum 75. Geburtstag. Dina Netz begrüßt sie zu diesen Büchern für junge Leserinnen und Leser. Am 8. Mai 1949 nahm der Parlamentarische Rat Westdeutschlands das Grundgesetz an. Das Datum war sicher nicht zufällig gewählt. Der 8. Mai war auch der Jahrestag der deutschen Kapitulation und des Endes des Zweiten Weltkriegs. Vom 18. bis 21. Mai 1949 nahmen die Landtage das Grundgesetz an, mit Ausnahme Bayerns. Und damit konnte der Parlamentarische Rat es am 23. Mai verkünden. Was eigentlich dem staatlichen Leben für eine Übergangszeit eine neue Ordnung geben sollte, so steht es in der Einleitung, wird also in diesem Monat 75 Jahre alt. Das hätten die Väter und wenigen Mütter des Grundgesetzes sich 1949 wohl nicht träumen lassen. Der Historiker und Verfassungsrechtler Peter Zolling hat 2009 das Buch »Das Grundgesetz – Die Verfassung unserer Demokratie« herausgebracht. Der Verlag DTV empfiehlt es für Menschen ab 14 Jahren und zum 75. Geburtstag ist es nun in einer aktualisierten Neuauflage erschienen. Ich habe Peter Zolling gefragt, was ist das Anliegen Ihres Buches?
Das Anliegen des Buches ist einer breiten Bevölkerung, sagen wir von 16 Jahren aufwärts, einen Einblick zu geben in ein Werk, das viel Weisheit in sich trägt, das die Grundordnung unserer Gesellschaft, unseres Staates ist. Wenn heutzutage wieder insbesondere bei der CDU von Leitkultur die Rede ist, dann würde ich sagen, das Eigentliche dessen, was Leitkultur überhaupt ausmachen kann, das ist nicht der Schweinebraten, sondern das ist das Grundgesetz.
Nun mussten Sie ja, Herr Zolling, komplexe juristische Begriffe und Konzepte in relativ einfachen Worten und Sätzen erklären. Und das ist Ihnen wirklich gelungen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das liest sich vergnüglich. Wie sind Sie das angegangen, diese ganzen Begriffe und Konzepte für ein jugendliches oder eben auch für ein nicht tiefergehend informiertes Publikum zu formulieren?
Ich hatte einen dynamischen Staatsrechtslehrer, als ich selbst noch studierte, Ingo von München, Hamburg, der fantastische Vorlesungen machte. Man hörte ihm begeistert zu, wie er in einfachen, oft auch mit witzigen Anekdoten gewürzten Vorlesungen einem komplexe Sachverhalte nahebringen konnte. Und da ich gelernter Journalist bin, habe ich vielleicht das Talent entwickelt, Komplexität zu reduzieren. Das ist mir möglicherweise gelungen, ich hoffe es jedenfalls.
Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Kommen wir auf das Grundgesetz selber. Das ist ja stark durch seine Zeit geprägt, durch das krachende Scheitern der Weimarer Republik, die Gräueltaten der Nationalsozialisten im Anschluss. Die Grundgesetzeltern, die hatten ja als einen wichtigen Leitsatz das nie wieder im Kopf. Wie hat denn die Entstehungszeit das Grundgesetz geprägt?
Die Entstehungszeit des Grundgesetzes ist selbstverständlich sehr, sehr maßgeblich durch das Dritte Reich, durch die 12 Jahre der Diktatur, des Völkermordes, des Holocaust insbesondere geprägt worden, auch durch das Scheitern der Weimarer Republik. Man hat aber auch zurückgegriffen auf Teilerfolge des 19. Jahrhunderts, das heißt die erste in Ansätzen beachtliche Revolution 1848 mit einem Katalog von Freiheitsrechten hat eine Rolle gespielt. Selbstverständlich standen auch andere freiheitliche Verfassungen Pate, wie die britische Verfassung, natürlich vor allem auch die amerikanische, was die Menschenrechte angeht, natürlich auch die Zeit der Französischen Revolution auch. Aus all dem ist in sehr kurzer Zeit ein sehr gedanklich klares, durchstrukturiertes, dichtes Werk entstanden, dessen Krönung der Artikel 1 ist, der die Grundrechte eröffnet mit dieser wunderbaren, kann man schon sagen, fast Krönungsmesse und dem Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar.
Dieser Satz, der ist ja einerseits so zentral, weil er eben ganz am Anfang steht. Warum ist der aber auch so viel diskutiert?
Dieser Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, deckt sich zunächst sprachlich nicht ganz mit der Erfahrung vieler Menschen, die sehr wohl natürlich und auch zu Recht empfinden, dass ihre Würde verletzt werde. Das ist dann auch manchmal der Fall, dann ist auch Klage angebracht im wahrsten und doppelten Sinne des Wortes. Arbeit, wenn dort steht, die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt das sehr viel mehr als die Würde des Menschen soll oder darf nicht angetastet werden. Ich kann das an einem Beispiel verdeutlichen. Vor einiger Zeit, und immer wieder passiert das ja in Deutschland, werden Wahlhelfer oder auch Politiker direkt körperlich attackiert. Das ist auch jüngst geschehen. Dabei wurde ein SPD-Politiker in Dresden, ein Europapolitiker, verletzt im Gesicht, auch an der Nase, soweit ich weiß. Und ich habe in meinem Buch deutlich gemacht, ja, man kann einem Menschen die Nase brechen, aber man kann sie ihm nicht nehmen. Und genauso verhält es sich mit der Würde. Die Würde des Menschen ist mit dem Menschsein unmittelbar verknüpft. Sie kann verletzt, aber nicht genommen werden. Hinter diesem Beispiel mit der Nase verbirgt sich die sehr schlichte, aber ich glaube herausragende Einsicht des Verfassungsvaters Carlo Schmitt, der für das Grundgesetz vorgab, der Staat muss für den Menschen da sein und nicht der Mensch für den Staat.
Wenn wir jetzt mal auf das Gesamtwerk gucken, Herr Zolling, Sie müssen jetzt, glaube ich, noch einmal knapper als in Ihrem Buch beschreiben, wenn das irgendwie möglich ist. Was charakterisiert denn unser Grundgesetz?
Die Würde des Menschen, das Recht auf Leben und Unversehrtheit, die Freiheit, die freie Entfaltung der Person, die Gleichheit und dann die vielen einzelnen Artikel, die sich darunter subsumieren lassen. Ich erinnere nur an die Vereinigungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Meinungsfreiheit, die Glaubensfreiheit, die Gewissensfreiheit und so vieles andere mehr. Und das sind die Grundrechte des Einzelnen. Und wir haben darüber hinaus natürlich im Artikel 20 festgelegt, den Aufbau des Staates, der als Republik, als Bundesstaat, als Rechtsstaat und als Sozialstaat und natürlich als Demokratie definiert ist. Und das alles mit einer Unabänderlichkeit versehen im Artikel 79.3 der sogenannten Ewigkeitsklausel.
1949 war die Welt noch eine ganz andere. Da gab es noch kein geeintes Deutschland, keine EU, keine Globalisierung im heutigen Sinne, keine Digitalisierung. Trotzdem hat ja offenbar niemand vor, Grundlegendes an unserer Verfassung zu ändern. Was macht das Grundgesetz denn so dauerhaft gültig?
Ja, wir können da von einem Glücksfall reden, dass die Verfassungsmütter, die wenigen und die Verfassungsväter kluge Leute waren und vieles wussten aus der Erfahrung, manches auch vorhergesehen haben. Und ihnen ist da ein guter Wurf gelungen. Nun darf man nicht vergessen, das Grundgesetz ist über 60 Mal auch geändert worden, angepasst worden. Es muss ja auch wandlungsfähig bleiben. Das ist ihm bis heute gelungen, würde ich sagen. Und die Probleme, die wir haben im Lande, liegen nicht an der Verfassung. Sie liegen daran, dass die Politik manchmal nicht das Potenzial der Verfassung ausschöpft oder politische Dinge sich in eine Richtung entwickeln, wo man dann auch wieder die Verfassung zu Rate ziehen muss. Man darf auch nicht vergessen, dass es eine ganz wichtige Instanz gibt, die über die Verfassung quasi hinausweist, indem sie sie formt, mitformt, interpretiert, mit Leben erfüllt und weiterentwickelt. Und das ist das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.
Es gibt ja trotzdem einzelne Aspekte, die immer wieder aufgebracht werden, dass sie ergänzt werden müssten im Grundgesetz. Zum Beispiel, weil wir jetzt in einer Kinder- und Jugendbuchsendung sind, wird immer wieder darüber gesprochen, ob Kinderrechte nicht eigens ins Grundgesetz gehören. Sie stehen da bisher nicht als eigene Rechte drin. Wie sehen Sie das?
Die Grundrechte gelten automatisch für Kinder und Jugendliche. Sie sind ja auch Menschen. Ich halte wenig davon, ein großes Kindergrundrecht noch aufzunehmen zusätzlich. Alles, was das Grundgesetz zu sehr aufbläht, führt eigentlich in die Irre. Wir sehen das am Artikel 16, der das Asylrecht regelt. Aber sehr wohl kann man über die Aufnahme und Präzisierung von Kinderrechten in, nicht unbedingt die Verfassung, aber in andere Gesetzbücher nachdenken.
Herr Zolling, es gibt auch technologische Entwicklungen, wie die Fortschritte der künstlichen Intelligenz, die unsere Welt gerade sehr verändern. Sowas konnten die Vordenkenden des Grundgesetzes überhaupt noch nicht wissen. Welche aktuellen Entwicklungen erfordern möglicherweise Anpassungen oder Ergänzungen?
Alle Grundrechte müssten im Grunde im digitalen Licht neu beleuchtet werden und auch unter Umständen ergänzt werden. Die Digitalisierung wirkt sich auf ganz viele Bereiche aus. Noch mehr wird es die Entwicklung der künstlichen Intelligenz tun, die ja unser Menschenbild unter Umständen komplett verschieben wird. Also es gibt ja Philosophen, Soziologen, die von einem posthumanen Zeitalter bereits sprechen, in das wir eintreten könnten. Das heißt, wenn ein Mischwesen entsteht aus halb Roboter und halb Mensch, stellt sich natürlich die Frage ganz entscheidend, wie verhält es sich dann mit der Würde eines solchen Mischwesens? Ist das noch anwendbar? Wie ist es anwendbar? Wer muss da vor wem geschützt werden? Das sind alles hochkomplexe Fragen, die Juristen alleine gar nicht beantworten können. Da sind Philosophen, Soziologen, Mediziner, Informatiker und viele, viele andere und natürlich zu guter Letzt auch die Politik gefragt.
Das ist sicher eine der spannendsten Entwicklungen in allen Bereichen. Jetzt schreiben Sie im Buch, die größte Gefahr für das Grundgesetz, die gehe von rechtsradikalen und rechtsextremen Kräften aus. Ist das Grundgesetz dagegen ausreichend gewappnet?
Das Grundgesetz selber trägt in sich erstaunlich viele und gute Sicherungen, aber es kann natürlich nie ausgeschlossen werden, wie es im Nationalsozialismus geschah, der auch die Weimarer Verfassung nicht aufhob, aber parallel dazu ein Unrechtsregime errichtete. So etwas kann sich auch bei uns heutzutage wiederholen. Entscheidend ist, dass Vorkehrungen getroffen werden, wenn die AfD beispielsweise Mehrheiten bekommen sollte in Landtagen, die sie zu einer Sperrminorität machen sollten, die sie in die Lage versetzen könnte, die Besetzung von Richterstellen bei Landesverfassungsgerichten mit zu bestimmen oder auch zu verhindern, bis hin auf die Bundesebene, also die Zusammensetzung der Gerichte, die ja parlamentarisch auch erfolgt. Wenn sie da maßgeblichen Einfluss erhalten sollte, dann stehen wir vor einer sehr, sehr schwierigen Situation. Und deshalb müssen an dieser Stelle von den Parlamenten, von den politisch verantwortlichen demokratischen Parteien Sicherungen eingezogen werden.
Man hört es auch jetzt schon heraus, Herr Zolling, in vielen Fragen halten Sie mit Ihrer Meinung zu bestimmten Themen, gerade zu den in der Öffentlichkeit heiß diskutierten Fragen, nicht hinter dem Berg. Das ist auch im Buch so. Warum positionieren Sie sich eigentlich so deutlich selbst, wo das Buch doch eigentlich erklären will?
Ich bin Historiker und die Entwicklung der Weimarer Republik hat mich gelehrt, dass man doch rechtzeitig warnen muss, wenn sich Entwicklungen abzeichnen, die gefährlich sind. Natürlich wiederholt sich Geschichte nicht, aber es sind schon Parallelen zu beobachten. Und insofern wollte ich mit dieser erweiterten, aktualisierten Auflage meines Buches nicht nur in diese schwierige Materie einführen, sondern zugleich Position beziehen für das Grundgesetz, für unsere Demokratie, für die freiheitlichste Verfassung, die die Deutschen je hatten und haben werden.
Peter Zolling wirbt für unsere Demokratie mit seinem Buch Das Grundgesetz, erschienen in der Reihe Hansa bei DTV ab 14 oder, wie der Autor sagt, vielleicht eher ab 16 Jahren. Schule ist für die meisten Kinder auf der Welt Alltag. Aber Schule ist nicht gleich Schule. Clara Scharksmeier zeigt mit ihrem neuen Kindersachbuch, es gibt viele Gemeinsamkeiten im Schulalltag von Kindern auf der ganzen Welt, aber durchaus einige Unterschiede. Die Autorin porträtiert 13 Kinder rund um den Globus an einem Schultag. Scharksmeier hat als Lehrerin gearbeitet und selbst in einigen der 10 vorgestellten Länder unterrichtet. Heute gehe ich in die Schule, ist ihr Debüt als Autorin. Auch die Illustratorin Pauline Pethe legt hiermit ihr erstes Buch vor. Anne-Kathrin Weber hat es sich angesehen.
Die Schule. Für kleine und große Kinder beginnt sie in Deutschland gegen 8 Uhr morgens und endet am Mittag oder frühen Nachmittag. Ganz anders für Ev Timka. Sie ist 12 Jahre alt und lebt in Skopje, der Hauptstadt Nordmazedoniens. Sie hat vormittags frei.
Nach dem Mittagessen geht Ev Timka von zu Hause aus zur Schule und sammelt auf dem Weg dorthin Bayram, ihren besten Freund, ein. Für die großen Kinder ab der 6. Klasse beginnt die Schule erst am Mittag, in der sogenannten zweiten Schicht. Diese geht von 13 bis 18 Uhr.
In ihrem Buch »Heute gehe ich in die Schule« porträtiert Clara Schacksmeier aber nicht nur den Schulalltag von Ev Timka aus Nordmazedonien, sondern auch den von 12 anderen Kindern, die unter anderem in Japan, Georgien und Australien lernen. Schnell wird klar, der Schulalltag ist überall ein bisschen anders. In manchen Ländern dauert eine Unterrichtsstunde nur 35 Minuten, einige Kinder singen vor dem Unterricht die Nationalhymne, wieder andere essen ihr Mittagessen auf dem Boden. Manche schreiben auf Tafeln, einige nutzen Tablets. In der Schule von Katyayani in der kleinen westindischen Stadt Andhra sprechen die Kinder in einer Unterrichtsstunde 3 verschiedene Sprachen.
Weil die Bücher auf Englisch sind, lesen und wiederholen alle auf Englisch. Der weitere Unterricht findet auf Hindi statt. Wenn Katyayani mit ihrem Sitznachbarn tuschelt, redet sie meist Bangla, denn das ist die Erstsprache der Kinder.
Die vietnamesische Viertklässlerin Lin aus Ho Chi Minh-Stadt lernt bei ihrer Mathelehrerin Frau Tham mit knapp 40 anderen Kindern im Frontalunterricht.
Deswegen kann es im Unterricht auch mal ganz schön laut werden. Damit sie alle gut hören, benutzt Frau Tham manchmal ein Mikrofon. Außerdem steht sie auf einer kleinen Bühne vor der Tafel, sodass alle sie gut sehen.
Pädagogische Konzepte werden in den 10 Länderporträts, die offenbar zufällig gewählt sind, nicht zur Diskussion gestellt. Soziale Missstände wie Armut und Ungleichheit nur minimal zwischen den Zeilen angedeutet. Auf den ersten Buchseiten allerdings thematisiert Clara Schacksmeier diese durchaus.
In einigen Ländern arbeiten Kinder, anstatt zur Schule zu gehen, oder sie können nicht lernen, weil sie auf der Flucht sind. Oft hat es einen Einfluss auf den Schulalltag, ob Geld für den Schulbesuch bezahlt wird oder nicht.
Trotz aller Verschiedenheit zwischen Schulsystemen, sozialen Schichten und gesellschaftlichen Werten zeigt das Buch, ganz anders ist das Schulleben auf den verschiedenen Kontinenten eigentlich nicht. Die Illustrationen von Pauline Pete verstärken diesen Eindruck. In ihren farbenfrohen und zweidimensional gestalteten Grafiken bricht sie die Detaildichte des Buches gekonnt herunter, strukturiert und fokussiert auf kindgerechte Interessen. So hebt sie beispielsweise das Mittagessen der Kinder und den Pausensport hervor oder den Inhalt des jeweiligen Schulranzens. Der sieht bei Jakob aus Bielefeld genauso aus wie bei anderen Schulkindern. Erst auf den zweiten Blick wird klar, seine Schule ist ein bisschen anders, denn Jakob hat eine Sehbeeinträchtigung.
Jakob braucht zum Lernen ein Lesegerät, unter welches er sein Arbeitsblatt legt. Das Lesegerät hat eine Kamera und vergrößert alles, was darunter liegt, auf einen Bildschirm. Auch die anderen 7 Kinder in der Klasse benutzen Hilfsmittel, um alles zu erkennen. Weil alle anders sehen, sind auch die Arbeitsblätter für jeden, jede unterschiedlich gestaltet.
Auch wenn die Erzählung an einigen Stellen etwas hölzern klingt, überzeugt das Buch durch den Detailreichtum und ein konsequent umgesetztes Bekenntnis zu Diversität. So führt beispielsweise der Steckbrief von Kai aus Dänemark an, dass der Traumberuf des Kindes, Zitat, Tierärztin oder Tierarzt ist. Einige andere Kinder sind ebenfalls nicht binär illustriert. Einige fahren Rollstuhl oder tragen Brille, ein Mädchen ist Autistin und benötigt Unterstützung von einer Schulbegleiterin. Und unter den bis zu 60 Schülerinnen und Schülern, die sich in der Stadt Jang im Westen Kameruns eine Klasse teilen, ist auch ein Kind mit Albinismus, ein anderes hat Vitiligo, also großflächige weiße Pigmentflecken auf der sonst dunklen Haut. Ausgrenzung und soziale Ächtung haben in diesem Buch keinen Platz. Nicht immer bildet es damit die volle Realität in den jeweiligen Gesellschaften ab. Dafür schafft es aber eine Vision von Schule als sozialem Ort, an dem alle Kinder, wirklich alle, willkommen sind und miteinander lernen und wachsen dürfen.
Das sagt Anne-Kathrin Weber über Clara Schacksmeyers und Pauline Petes Buch »Heute gehe ich in die Schule. So lernen Kinder rund um den Globus«. Knesebeck Verlag, ab 6 Jahren. In der Schule, zumindest in der deutschen, wird auch über den Körper und über Sexualität gesprochen. Für Eltern, die die Aufklärung ihrer Kinder begleiten wollen, gibt es außerdem jede Menge hilfreiche Kinderbücher. Die Klär-mich-auf-Bücher von Anke Kohl und Katharina von der Garten sind wohl mit gutem Grund die bekanntesten. Die schwedische Autorin und Illustratorin Elin Heck setzt in ihrem neuen Sachbuch Sex einen etwas anderen Schwerpunkt. Sie erkundet darin, wie die Menschen früher im Alltag und in der Kunst über Körperlichkeit, Liebe und Sexualität gedacht haben. Karin Hahn über Sex mit nackten Tatsachen durch unsere Kulturgeschichte von Elin Heck.
In diesem Sachbuch wird ganz selbstverständlich angenommen, dass junge Lesende wissen, woher die Babys kommen. In einer leichten und schamfreien Sprache umkreist die Autorin und Illustratorin Elin Heck keine Aufklärungsfragen, sondern den kulturgeschichtlichen Umgang der Menschen mit Sex, vom Steinzeitalter bis heute.
In diesem Buch geht es um einen sehr weit gefassten Begriff von Sex und es wird untersucht, wie die Menschen sich dazu verhalten haben. Also welche Vorstellungen sie zum Beispiel vom Geschlecht, nackten Körpern, der Entstehung von Kindern oder Weiblichkeit und Männlichkeit hatten. Manchmal geht es auch um Sex als etwas, das Menschen tun, aber oft um mehr als das.
Wichtig für die schwedische Autorin ist dabei der Blick auf die Geschichte der westlichen Gesellschaften mit Schwerpunkt Europa. Um die nackten Tatsachen dann auch zu benennen, hat sie sich entschlossen, die äußeren Geschlechtsteile als Vulva und Penis zu bezeichnen. Gleich zu Beginn klärt sie auch zwei Begriffe: gesellschaftliche Norm und Tabu. Um das Wort Tabu zu erläutern, findet sie einen passenden Vergleich. In der Antike war es ganz normal, nackt zu trainieren. Heute ist das Tabu, denn wer geht schon unbekleidet ins Fitnesscenter? Elin Haig will anhand ihrer historischen Bestandsaufnahme des Sexualverhaltens auch zeigen, wie bestimmte Normen und Tabus im Laufe der Zeit entstanden sind und sich verändern können. Dazu zieht sie viele Beispiele aus der Forschung, alten Büchern, Filmen, Kunstwerken und Mythen zu Rate. Gibt es aus der Zeit vor 25.000 Jahren kaum Belege, so zeugen doch Figurinen wie die Venus von Willendorf vom Interesse am nackten Körper. Als die Menschen im Mittelalter langsam sesshaft wurden, nahmen sie bestimmte Dinge in Besitz. Manchmal konnte das auch ein Hof sein. In sogenannten matrilinearen Gesellschaften gab es kein Problem mit dem Erbe, denn alle wussten genau, welche Tochter zu welcher Mutter gehörte.
In patrilinearen Gesellschaften, in denen das Erbe vom Vater an den Sohn weitergegeben wird, war es viel schwieriger nachzuweisen, wer der Vater eines Kindes war. Eine Möglichkeit, Ordnung zu schaffen, war die Ehe. Also eine klare Vereinbarung, dass ein Mann und eine Frau nur miteinander Sex haben durften.
Das heißt, die Ehe wurde so zu einem wichtigen Bestandteil der gesellschaftlichen Ordnung. Ohne Glossar, aber dafür mit farblich gut abgehobenen Begriffserklärungen zwischen den Fließtexten, erfahren die Lesenden passend zu den zeitlich chronologisch geordneten Kapiteln, was zum Beispiel Penetration, Abtreibung, Selbstbefriedigung oder Orgasmus bedeuten. In fast allen Epochen, vom Mittelalter bis in die Zeit der Industrialisierung, hatte die Jungfräulichkeit einen sehr hohen Stellenwert. Elin Haig widmet ihr auf einer Doppelseite eine kritische Betrachtung. Sie erläutert den Zwei-Finger-Test, den Mythos Jungfernhäutchen, den Urintest und den Hals-Messtest.
Ein dicker Hals war also Beweis dafür, dass jemand Sex gehabt hatte. Es gab unterschiedliche Messtechniken, aber bei einer Variante verglich man in etwa den Umfang des Halses mit der Länge des Kopfes.
In der Illustration zum Hals-Messtest sieht man einen Mann, der einer sehr skeptisch reinschauenden Frau den Kopf abmisst. Seit der biblischen Schöpfungsgeschichte sind die Frauen angeblich schuld daran, dass die Menschheit in Sünde leben muss. Die Kirche und die herrschenden Machthaber sorgten mit drastischen Maßnahmen dafür, dass Sex und damit verbunden körperliches Wohlbehagen und ein gutes Selbstwertgefühl als übel angesehen wurden. Frauen und Männer sollten nur Sex haben, um sich fortzupflanzen. Wie widersprüchlich jedoch die Auffassung gerade der Kirchenoberen zum Thema Sex sein konnten, zeigt die Doppelseite, in der es um die Geschichte der Prostitution geht.
Papst Sixtus IV., 1414 bis 1484, erhob eine Sondersteuer auf Prostitution, um den Bau der berühmten Sixtinischen Kapelle im Vatikan zu finanzieren. Gleichzeitig hielt er an seinem Standpunkt fest, Prostitution sei eine Sünde.
Ein besonders dunkles Kapitel greift die Autorin auf, indem sie die sogenannte Erbgesundheitspolitik erläutert. Ganz in schwarz gehaltene Seiten verdeutlichen den Ernst der Ausführungen über die Zeit des Nationalsozialismus, die Vernichtungslager und die Rassenlehre.
In Schweden wurden viele Frauen, die als zu sehr an Sex interessiert galten, psychisch Kranke, Transpersonen und Menschen mit Behinderungen noch lange nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zwangssterilisiert.
Immer wieder fließen neben den historischen Informationen auch unfreiwillig komische Anekdoten über Sex ein. So vertrat der Amerikaner John Harvey Kellogg die Meinung, dass er mit seinen geschmacklosen Cornflakes das Interesse an Onanie beenden würde. Dass sich gerade bei den gesellschaftlichen Normen und Tabus in Bezug auf die Sexualität vieles verändert hat, wird im Kapitel über den Versuch einer sexuellen Befreiung ab den 1960er Jahren bis hin zur MeToo-Bewegung und zu Fragen der Geschlechtsidentität beschrieben. Elin Haig gelingt es, gut fundiert und in einem klaren, erfrischend lockeren Ton ausgewählte Fakten rund um die Kulturgeschichte des Sex zu erzählen. Für sie ist kaum die Informationsdichte wichtig, sondern eher ein unverkrampfter Zugang zur Welt der Erwachsenen. Der Autorin geht es um die natürliche Neugier auf Sex in allen Zeiten. Entstanden ist ein facettenreiches Sachbuch, mit dem sich Kinder getrost zurückziehen können. Die anschaulichen Fließtexte mit den witzigen und liebevoll farbigen Zeichnungen, ohne Anbiederung oder falsches Augenzwinkern, sind für Mädchen und Jungen ab 11 Jahren verständlich formuliert und als Ausgangspunkt für Gespräche genau richtig.
Die Meinung von Karin Hahn. Sie hat sich das Sachbuch von Ellen Heck angesehen, Sex mit nackten Tatsachen durch unsere Kulturgeschichte. Katharina Erben hat es aus dem Schwedischen übersetzt. Der Verlag Klett Kinderbuch empfiehlt es ab 11 Jahren. Die Bücher für junge Leserinnen und Leser gehen damit zu Ende. Gleich folgt hier im Anschluss Computer und Kommunikation. Dina Netz war am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.